Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Als Angestellter der österreichischen Bischofskonferenz habe ich wirklich heute frei. Aber das ist eine wunderbare Gelegenheit, hier zu Ihnen zu kommen. Das heißt, ich kann ohne Stress, muss dann nachher nicht ins Büro hetzen, kann dann ohne Stress wieder beruhigt nach Hause fahren. Ich habe mir überlegt, dass ich ganz gerne mit Ihnen einige biblische Beobachtungen zum Thema Seele teilen möchte. Wir werden uns mehr oder weniger ausschließlich im Alten Testament aufhalten, überwiegend in der Tora. Es werden auch ein paar hebräische Aspekte zur Sprache kommen, aber damit nicht der Eindruck erweckt wird, ich bin hier total rückwärtsgewandt und halte mich nur in der Antike auf und beschäftige mich nur mit toten Kirchenvätern und Rabbinen, was meine Frau einmal zu mir gesagt hat, möchte ich gerne in diesem Vortrag auch ganz steil in die Gegenwart abbiegen. Also wir werden sehen, das Thema, das wir behandeln, hat durchaus Auswirkungen bis heute. Und zunächst einmal möchte ich mit einer Feststellung beginnen, was bedeutet Seele eigentlich? Ich glaube, wenn wir das deutsche Wort Seele verwenden, dann ist das nicht unbedingt das, was im Hebräischen mit Nefesh gemeint ist. Wir werden auf den Begriff gleich noch zu sprechen kommen. Ich habe Ihnen dieses wunderbare Gedicht mitgebracht von Josef Freiherr von Eichendorff und möchte das zum Einstieg einfach mal lesen. Ich finde es wunderschön und es bringt ziemlich auf den Punkt, worum es mir geht. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Was ist Seele hier? Ja, ist Seele etwas, was Flügel hat, weil es durch die Lande fliegen kann? Ich denke, es ist eine Metapher, die Eichendorff hier verwendet. Ich bin kein Germanist, aber der Text spricht mich unmittelbar an. Und Sie werden feststellen, dass es jetzt sehr, sehr schwierig ist, das irgendwie zu definieren. Was meint er hier mit Seele? Das heißt, Seele ist offensichtlich ein Begriff, an den unglaublich viele Vorstellungen anheften können, mit dem sie sich verbinden können. Und je nachdem, wie ich sprachlich damit spiele, wie ich damit umgehe, werden ganz, ganz unterschiedliche Bedeutungen hier möglich sein. Ich möchte gerne versuchen, jetzt Ihnen zu zeigen, dass im Deutschen immer, wenn wir Seele sprechen, Vorstellungen, Assoziationen, Bilder mitschwingen, die der hebräische Mensch nicht hat. Ja, also derjenige, der die biblische Sprache spricht, hat diese Vorstellungen nicht. Auf der anderen Seite sind bei ihm Assoziationen dabei und Vorstellungen dabei, die uns im Traum nicht einfallen würden, wenn wir darüber reden würden. Und das Ganze verkompliziert sich noch, wenn der hebräische Text ins Griechische übersetzt wird, die Septuaginta. Da kommen dann wieder völlig andere Vorstellungen zum Tragen, die ein Hebräer so nie gehabt hätte. Ja? Deswegen möchte ich versuchen, ein bisschen dafür zu sensibilisieren, wenn wir von Seele sprechen, dann sollten wir immer versuchen zu verstehen, was ist eigentlich genau hier gemeint. Und das ist oft gar nicht so leicht zu klären, wie zum Beispiel bei diesem wunderbaren Gedicht von Eichendorff. Vorwegnehmend möchte ich nur sagen, wir werden eine zentrale Aussage der Tora zum Thema Seele uns anschauen. Und die wird eine unglaubliche Umdeutung erfahren bei der Übertragung ins Griechische. Und das wird dann weitreichende Folgen haben. Und das sind die Dinge, die mir Spaß machen, das nachzuvollziehen. Schauen wir mal in die hebräische Bibel hinein. Man kann das hinten nicht gut lesen, das ist mir schon klar. Ich habe einfach mal das alte klassische Wörterbuch von Gesenius Buhl gebracht. Das Problem ist, das stammt aus dem Jahr 1915, ist seitdem immer wieder neu aufgelegt worden. Als ich Theologie studiert habe, war das gängige Wörterbuch zur hebräischen Sprache. Das große Problem ist, Sie wissen vielleicht, 1948 findet ein Beduinenjunge in den Höhlen von Qumran einen Tonkrug, mit Handschriften drin, und seitdem sind unglaublich viele hebräische Texte aus dieser Zeit aufgetaucht. Und das konnten die Herren Gesenius Buhl, Gesenius sowieso nicht, der war da schon lange tot, natürlich nicht in ihr Wörterbuch einarbeiten. Ja, also deswegen ist es in gewisser Weise nicht mehr up to date, aber es bestimmt bis heute die maßgeblichen deutschen Übersetzungen, zum Beispiel die Luther-Übersetzung. Und hier oben steht Nefesh, das heißt Seele, und dann geht es hier, schauen Sie sich das mal an, zeilenweise dahin mit allen möglichen Bedeutungen. Und ich habe nur die erste Seite hier kopiert, es sind noch zwei weitere Seiten, die kommen. Also man merkt, es ist ein etwas komplexes Thema. Ich habe das Ganze hier mal ein bisschen vergrößert. Nefesh steht hier, und dann werden hier als Bedeutungen angegeben Hauch, Atem, Duft, Wohlgeruch, Riechfläschchen hat etwas damit zu tun, Bezeichnung desjenigen, was ein Körperwesen oder ein Tier wie den Menschen zu einem lebendigen Wesen macht, die Seele, Psyche, Anima, als deren Träger das Blut gießt, gilt die lebendige Seele und so weiter. Und Sie werden vielleicht mir recht geben, vom Riechfläschchen zu dem, was den Menschen lebendig macht, ist es wahrscheinlich ein weiter Weg, außer jemand wird ohnmächtig und ich belebe ihn mit einem Riechfläschchen wieder. Aber das ist, glaube ich, in unserer Kultur ein bisschen außer Übung gekommen. Im 17., 18. Jahrhundert war das sehr, sehr verbreitet. Wir haben hier also ein breites Bedeutungsspektrum. Ursprünglich hat das auch was mit Atmen zu tun, mit Kehle zu tun. Das zeigt uns, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, diesen Ausdruck immer gleich mit Seele zu übersetzen, wenn er im Hebräischen steht. Dazu kommt, der Mensch hat keine Seele im Hebräischen, er ist Seele. Ja, das ist ein großer Unterschied. Es besteht oft die Gefahr, dass man den Menschen in so Entitäten zerlegt, Körper, Seele, und aus dieser Kombination entsteht dann irgendwie ein Mensch. Das ist eine Vorstellung, die den Hebräern völlig fremd ist. Für einen hebräischen Menschen hat der Mensch eben keine Nefesh, er ist Nefesh. Der Bernd Janowski ist ein bedeutender Alttestamentler und der hat hier mal den Psalm 16,10 übersetzt. Ja, nicht überlässt du mich, beziehungsweise mein Leben. Und hier steht im Hebräischen das Wort Nefesh, ja, und das ist hier die ganze Zeit geht, der Unterwelt. Du lässt nicht zu, dass dein Frommer die Grube sieht. Diese klassische doppelte Wiederholung, ein Satz wird gesagt und dann nochmal mit anderen Worten wiederholt. Das ist ja ganz typisch für das Hebräische. Und daraus macht die revidierte Einheitsübersetzung, denn du überlässt mein Leben nicht der Totenwelt, du lässt deinen Frommen die Grube nicht schauen. Und wenn Sie das hier lesen, dann würden Sie vermutlich nicht drauf kommen, dass im Hebräischen das Wort steht, was normalerweise mit Seele übersetzt wird. Ja? Also hier wird das einfach sinngemäß mit Leben wiedergegeben und ich finde das auch eigentlich ganz okay. Dazu kommt, es gibt weitere Stellen, wo das Wort Nefesh, Rachen oder Kehle bedeutet, das, wodurch der Atem strömt, und wenn Ihnen das verschlossen wird, dann ist es mit Ihrem Leben vorbei. Das ist einfach eine allgemeine Beobachtung. Im Buch Iob bezeichnet es überhaupt den Atem. Ja, wenn ich keinen Atem mehr habe, dann bin ich sehr schnell tot. Es kann aber auch Verlangen und Gier bedeuten, im Propheten Hosea, im Buch Exodus und bei den Psalmen. Lebendigkeit und Vitalität kann damit gemeint werden. Also das ist das, was mich zu einem lebendigen Wesen macht. Das Vitale selbst, die individuelle Lebenskraft. Sie haben ja jeweils die Bezugsstellen aus der Tora angegeben. Oder es kann auch vor allem in Rechtstexten einfach Person bedeuten. Ja, also wenn hier von Nefesh die Rede ist, wenn eine Person X tut, dann ist Y die Folge. Das ist also eine ganz häufige Formulierung, wie Sie sie in der Tora halten. Und in all diesen Fällen wäre die Übersetzung mit dem Ausdruck Seele einfach irreführend, weil wir im Deutschen was ganz anderes assoziieren. Einige schauen mich jetzt schon ganz mitleidig an und denken sich, der arme Kerl, die Probleme hätte ich auch gerne. Aber ich wollte damit nur deutlich machen, übersetzen ist jetzt nicht so ganz trivial. Ja? Und deswegen wird es vielleicht auch verständlicher, die Entwicklung, die ich nachher zeigen werde, warum es gar nicht so einfach ist, hier eine ordentliche konkordante Übersetzung zu bringen. Was bedeutet konkordant? Wenn ich einen Schlüsselbegriff habe in der Bibel, dann wäre es schön, wenn ich den immer mit demselben Wort übersetze, damit Sie als Leser, als Leserin begreifen, oha, den Ausdruck kenne ich, der ist mir an der und der und der und der Stelle auch schon mal passiert. Wie soll das hier gehen? Ja, das ist eigentlich unmöglich. Außer Sie machen eine Fußnote und schreiben, eigentlich steht hier im Hebräischen der Begriff Nefesh. Aber wer liest schon Fußnoten? Schauen wir uns ein weiteres Bild an. Das ist eine Illustration zu Psalm 43, die Anima im Stuttgarter Psalter, also eine Handschrift aus Stuttgart. Und hier steht auf Lateinisch, warum bist du traurig, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Quare tristis est anima mea et quare conturbas me. Und hier steht eben auch im Hebräischen wieder die Nefesh. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, die Anima sitzt hier ganz traurig auf einem riesigen Berg von Problemen und ist völlig zerstört. Und der Sänger beklagt den Zustand seiner Anima. Ja, also die ist quasi völlig von ihm entpersonalisiert, wenn ich das so sagen darf. Aber mir gefällt diese Darstellung einfach sehr schön, vor allem auch diese Anima, die total betrübt ist. Aber eigentlich redet der Sänger ja nicht von einer anderen Person, er redet ja eigentlich von sich selber, ja, eigentlich von dem Innersten seiner eigenen Persönlichkeit. Bleiben wir noch ein bisschen in den Psalmen und da werden wir feststellen, die Psalmen lieben diesen Ausdruck der Nefesh, und sie ist, wenn Sie so wollen, das Subjekt des betenden Menschen. Sie erfährt unmittelbar die ganzen Emotionen und Probleme und Leidenschaften, die den Menschen umtreiben. Ich habe Ihnen das mit den entsprechenden Stellen hier angegeben. Diese schreckensstarre Seele, die Seele kann zerfließen. Also die kann nicht nur ihre Flügel ausbreiten, wie bei Eichendorff. Sie kann auch noch vor Angst zerfließen, sie kann aufbegehren. Sie sättigt sich mit Übeln und Unheil, sie leidet unter Bedrängnissen und die Seele kann weinen. Ja? Also das sind alles Dinge, die wir eigentlich normalerweise von einem Menschen aussagen würden. Und hier verwendet der Psalmist eben das Wort Nefesh. Rabim omrim le nafshi ein yeshuata lo ve'enochim selah. Viele, die von meiner Nefesh sagen, keine Hilfe hat er bei Gott. Eigentlich ist damit gemeint, viele, die von mir sagen, ich habe keine Hilfe bei Gott. Das Wort Yeshuata ist sehr, sehr spannend. Das ist die Hilfe, die Rettung, die Erlösung. Da steckt das Wort Yeshua drin. Ja? Das ist eigentlich ein Name, der wird dann im Neuen Testament mit Jesus wiedergegeben. Ja, Jesus ist eigentlich der Retter, der Befreier, der Helfer. Ich könnte das also auch übersetzen, so viele, die von mir sagen, keinen Jesus hat er bei Gott. Das wäre jetzt eine sehr christliche Übersetzung, wäre aber durchaus sinngemäß möglich an dieser Stelle. Ein weiterer Punkt, wie gehe ich jetzt damit um? Und dann habe ich nochmal Psalm 6,5 wiedergebracht. Shuva Adonai Halza Nafshi. Herr, wende dich um. Eigentlich wird Gott hier zur Umkehr aufgefordert. Ja, ich könnte auch übersetzen, Herr, kehre um. Und dann Halza Nafshi. Im Hebräischen steht, rette meine Nefesh. Also eigentlich rette meine Seele. Hoshieni le ma'an ha sedecha. Um deiner Güte willen bring mir Hilfe. Und schauen Sie sich an, was die Einheitsübersetzung hier macht. Sie lässt das Wort Seele einfach weg. Sie schreibt nicht, Herr, rette meine Seele, sondern rette mich. Und ich muss sagen, eigentlich ist das sinngemäß, wie hier übersetzt wird. Das Problem ist, als jemand, der vielleicht den hebräischen Text jetzt nicht vorliegen hat oder zur Verfügung hat, würde ich nie auf die Idee kommen, dass hier an dieser Stelle Nefesh steht. Das halte ich zumindest für eine wirklich schwere Herausforderung, dass wir uns hier mit einer angemessenen Übersetzung, einer konkordanten Übersetzung beschäftigen können. So, und jetzt wird es etwas stranger. Jetzt kommen wir in ein Begriffsfeld hinein, das für uns total ungewohnt ist, nämlich die Seele in Kombination mit Blut. Ja. Das ist ein Thema, was für uns, glaube ich, gefühlsmäßig und realitätsmäßig sehr, sehr weit weg ist, aber was aber in der Tora eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ich habe jetzt eine Übersetzung mitgebracht von Levitikus 17,10. Die ist von Philipson, das ist ein jüdischer Übersetzer. Wenn Sie das interessiert, dessen Tora-Übersetzung gibt es mittlerweile gemeinfrei im Internet, und der hat einen unglaublichen Kommentar auch noch dazu geschrieben, den ich wirklich jedem empfehlen kann. Philipson übersetzt: Jedermann aus dem Haus Israel und von den Fremdlingen, die sich aushalten in ihrer Mitte, der irgend Blut isset, gemeint ist, ist, ich werde mein Angesicht richten wider die Seele, die Blut verzehrt, und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Also da haben Sie diese merkwürdige Kombination von Blut und Seele. Ja, und das wird uns jetzt noch ein bisschen beschäftigen. Falls Ihnen das total strange vorkommt, bitte geben Sie mir einen kleinen Vertrauensvorschuss. Ich glaube, es lohnt sich trotzdem, sich das anzuschauen, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht vollkommen abwegig ist. Was ist damit gemeint, wenn hier Gott sagt, zumindest in den Worten des Buches Levitikus, ich werde mein Angesicht richten wider die Seele und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes? Das klingt ziemlich heftig. Philipson schreibt in seinem Kommentar in der rabbinischen Tradition, Talmud Yevamot, Folio 55, interpretieren die Rabbinen das, wer so etwas tut, der wird kinderlos sterben und er wird früher sterben, als er eigentlich müsste. Ja? Also das ist keine Strafe, die Gesellschaft an ihm vollzieht, sondern das ist quasi etwas, was ihm von Gott zugeeignet wird. Und was ich sehr spannend finde, der Thomas Hieke, der hat den maßgeblichen Kommentar zum Buch Levitikus geschrieben, in Herders theologischen Kommentar zum Alten Testament, der formuliert das eigentlich ganz, ganz ähnlich. Bei beiden Formulierungen ist Gott der Handelnde, diese KRT-Strafe, dieses Karat, dieses eigentlich abgeschnitten werden vom Leben, ist eine Gottesstrafe, die allein auf göttlicher Intervention beruht. Aber trotzdem fragen wir uns, was ist jetzt so schlimm daran, wenn ich Blut esse? Warum ist dann die Folge Kinderlosigkeit und frühzeitiges Ablehnen? Ja? Ich hoffe, wenn Sie das nächste Mal Ihr Blunzengeröstel essen, dass Sie dann nicht in Angst erstarren. Aber Faktum ist, das ist ein ganz entscheidender Punkt in der Tora und überhaupt im Judentum, dass der Verzehr von Blut absolut tabu ist. Mit irgendjemand von Ihnen habe ich jetzt gesprochen. Wir hatten letztes Wochenende bei den theologischen Kursen einen Spezialkurs Antisemitismus. Und das wirklich absolut Unverständliche ist, obwohl man eigentlich weiß, dass es im Judentum ein absolutes Tabu gibt, Blut zu verzehren, gibt es eine jahrhundertealte Verschwörungsmythe über Juden. Sie würden nämlich Kinder schlachten und deren Blut verzehren, ja, in irgendeinem okkulten, kultischen Vorgang. Das führt in die Gegenwart bis zu dieser QAnon-Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie mal davon gehört haben, die im Grunde genommen nichts anderes ist als eine Aufwärmung dieses uralten Vorurteils. Das war aber jetzt nicht der Gegenwartsbezug, den ich mit meinem Vortrag hier herstellen wollte. Der entscheidende Punkt, und das ist jetzt vielleicht das, wo wir uns langsam an das Wesentliche herantasten. Ich nehme hier mal diese entscheidende Aussage aus Levitikus 7,10. Ki nefesh ha basar badam hi. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Versöhnung zu erwirken für euer Leben, denn das Blut ist es, das durch das Leben Versöhnung erwirkt. Ein total eingängiger, selbstverständlicher Satz, ist mir völlig bewusst, aber er führt uns sozusagen in das Zentrum des Buches Levitikus, in den Sinn der ganzen Opfer, die dort geschildert werden. Und ich möchte ein paar Gedanken nur dazu äußern. Um das Ganze zu verdeutlichen, hinter allem steckt diese Wortwurzel Kapar. Ja? Und Kapar finden Sie zum Beispiel im Yom Kippur, das ist der große Versöhnungstag. Das hat also was mit Versöhnung zu tun. Und in diesem Versöhnungstag, Levitikus 16, gibt es den großen Ritus des Versöhnungstages, passiert Folgendes, wenn Sie sich das durchlesen. Der hohe Priester, HaKohen HaGadol, macht umfangreiche Reinigungsriten, dann opfert er Tiere und mit dem Blut dieser Tiere geht er durch einen Vorhang in das Allerheiligste des Tempels hinein. Das darf er überhaupt nur ein einziges Mal im Jahr, nämlich an diesem Yom Kippur. Und dann, und das ist sehr, sehr eigenartig, besprengt er mit diesem Blut das Kaporet. Und da steckt natürlich auch wieder diese Wurzel KPR drin. Ja, man kann, selbst wenn man kein Hebräisch lesen kann, sieht man doch, wie sehr sich die Buchstaben hier ändern. Und wenn man das heute als moderner Leser liest, denkt man sich, was soll das? Ja, was könnte der Sinn davon sein? Und wenn ich jetzt mal verstanden habe, dass Blut im Hebräischen äquivalent mit Leben ist und verstehe, dass es sich um eine symbolische Handlung handelt, dann macht der hohe Priester was? Er bringt unser Leben, das durch dieses Blut symbolisiert wird, in die Gegenwart Gottes. Er geht durch den Vorhang im Tempel ins Allerheiligste. Und darin besteht die Vergebung. Die Vergebung besteht darin, dass dieser Gott, der absolut heilig ist, es zulässt, dass Menschen sich ihm nähern dürfen, obwohl sie gesündigt haben. Vergebung in der Bibel ist nie das Werk des Menschen, es ist immer das Werk Gottes. Und dieser Ritus wird übrigens dann auch vollzogen, als das Allerheiligste leer ist, als unter den Babyloniern der Tempel erobert und zerstört wird, die Bundeslade verschwindet, sie ist vermutlich zerstört worden. Als der Tempel wieder aufgebaut wird, ist dieser Raum leer und trotzdem bringt der hohe Priester am Yom Kippur das Blut hinein. Heute wird am Yom Kippur überhaupt kein Blut mehr vergossen, aber es wird immer noch gefeiert, dass dieser Gott ein gnädiger und vergebender Gott ist. Das steht hier sozusagen im Zentrum dieser Feier. Und mir ist schon sehr, sehr bewusst, dass das überhaupt nichts Eingängiges ist. Aber wenn wir das mal verstanden haben, dann werden wir uns vielleicht ein bisschen leichter tun, uns damit auseinandersetzen. Ich komme hierzu, das ist Koper. Koper ist Sühnegeld. Ich will ganz kurz ausholen, was ist damit gemeint. Es gibt eine Bestimmung in der Tora, in dem Kapitel, was wir uns gleich noch anschauen werden. Zum Beispiel, ein Bauer hat eine Kuh, die stößig ist. Und die tötet einen Menschen. Jetzt ist eigentlich der Besitzer dieses Viehs schuld am Tod dieses Menschen. Der hat gewusst, dass das gefährlich ist. Der hat keinen Zaun gebaut. Eigentlich hat er sich schuldig gemacht, dass ein anderer Mensch sterben muss. Und nach damaligem Rechtsverständnis, wenn Sie einen Menschen getötet haben, ist die Strafe dafür, dass Sie selber getötet werden. Und jetzt sagt die Tora etwas ganz Interessantes. Sie sagt, wenn die Familie des Getöteten sagt, das bringt uns nichts, wenn der Täter jetzt auch getötet wird, dann gibt es einen Ausweg. Er zahlt eine symbolische Geldzahlung. Das ist dieses Koper. Und da geht es aber nicht darum, dass er sagt, ich zahle euch für den toten Großvater jetzt 10.000 Euro, ja? Die Hebräer wissen, es gibt für das Leben keine Zahlung. Ja, so viel Geld können sie gar nicht auf den Tisch legen, um den Tod wieder rückgängig zu machen. Es geht rein um dieses Symbolische. Wir akzeptieren, dass du diese Schuld begangen hast, aber wir bestehen nicht darauf, dass an dir die Strafe sozusagen vollzogen wird. Und das drücken wir dadurch aus, dass wir diese Zahlung akzeptieren. Das heißt aber nicht, und das ist jetzt das Entscheidende, dass die Zahlung der Grund dafür ist, dass der nicht hingerichtet wird. Verstehen Sie den Unterschied? Ja? Die Zahlung ist nur ein Ausdruck dafür, dass grundsätzlich die Vergebung bereits stattgefunden hat. Warum ist diese Vorstellung wichtig? Weil ein gewisser Jesus von Nazareth im Neuen Testament sagen wird, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Koper zu geben, als Sühnegeld. Ja? Und dann bedeutet das, der Tod Jesu am Kreuz ist nicht der Grund dafür, dass Gott uns verziehen hat, ja? Sondern es ist der Ausdruck dafür, dass Gott uns verziehen hat. Es ist aber nicht die Ursache für diese Verzeihung. Und wenn man das durcheinander bringt, wenn man sozusagen mit unseren Kategorien denkt und nicht mit den Kategorien der Tora, landet man in einem katastrophalen Gottesbild, wo Gott nur bereit ist, uns zu verzeihen, nachdem sein Sohn zu Tode gefoltert worden ist, weil ihm das irgendwie Spaß gemacht hat, sich das anzuschauen. Das ist das Problem, wenn Sie sozusagen diesen Bereich nicht verstanden haben. Und wie soll man das verstehen? Das ist unendlich weit weg von uns und durch viele sprachliche Barrieren und sonstige Barrieren von uns getrennt. Die Tora grundsätzlich weiß, und das möchte ich und auch die Psalmen wissen, man kann für Geld kein Lösegeld zahlen im Sinne von, ich wiege Leben durch Geld aus. Ja, das möchte ich mit diesem Zitat hier aus dem Buch der Psalmen noch einmal sozusagen verstärken. Auf keinen Fall kann sich ein Mann freikaufen. Kostbar ist der Preis für ihr Leben. Das Leben eines Menschen ist so kostbar, allein der Gedanke dafür, das irgendwie im Geldwert aufliegen zu wollen, ist abstrus. Das möchte ich sozusagen noch einmal nachschließen an dieser Stelle, wenn es hier um Koper geht. Schauen wir weiter und gehen wir noch einmal zum Menschen zurück. Die berühmte Aussage Genesis 2,7, ich habe das hier in der Elberfelder und in der revidierten Einheitsübersetzung, da bildete der Herr, nämlich Gott, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch, Vayehi HaAdam leNefesh Chaya. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ja. Die revidierte Einheitsübersetzung übersetzt, so wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Das ist sachlich richtig, aber wieder haben wir das Problem, im Deutschen bekommen wir nicht mit, welches Schlüsselwort hier verwendet wird. Ja. Und dieser von Gott lebendig gemachte Mensch, um den geht es uns hier in diesen Texten. Und über den wollen wir noch einiges sagen, vor allem wann beginnt eigentlich ein Mensch zu sein. Zu der Frage kommen wir gleich. Numeri 15, und hier, wo ich das Geld unterlegt habe, steht im Hebräischen jedes Mal das Wort Nefesh. Ja. Wenn jemand versehentlich sündigt, dann soll er eine einjährige Ziege als Sündopfer darbringen. Der Priester soll für die Nefesh, die versehentlich gesündigt hat, vor dem Herrn Sühne erwirken. Dann wird ihr vergeben werden. Und diese Problematik habe ich jetzt, glaube ich, schon mehr als genug deutlich gemacht. Deswegen möchte ich es an dieser Stelle mal damit bewenden lassen und uns langsam zum eigentlichen Thema zuwenden, auf das ich jetzt die ganze Zeit hingearbeitet habe. Noch einmal zur Erinnerung, der Mensch hat in der hebräischen Bibel keine Seele. Er ist eine lebendige Seele oder er ist eine Person. Bitte sehr.
Was ist unter versehentlich sündigen gemeint?
Unter versehentlich sündigen ist gemeint, dass sie etwas getan haben, was schlecht ist, was von Gott geboten ist, ohne die Absicht dazu zu haben.
Ja? Das ist doch keine Sünde.
Können wir jetzt darüber diskutieren, aber zum Beispiel im Judentum, wo es ja sehr viele Reinheitsvorschriften gibt, könnte es zum Beispiel sein, dass sie versehentlich gegen eine dieser Reinheitsvorschriften verstoßen haben. Ja. Sünde ist sowieso nochmal ein besonderer Ausdruck. Und um da sozusagen Hilfe zu finden, geht der Mensch dann zum Priester und opfert dieses Tier. Grundsätzlich kann man sagen, Opfer kommen immer dann zum Tragen, wenn Menschen an eine Grenze stoßen, wo sie aus eigener Kraft nicht mehr weiterkommen. Ja? Da geht es meistens um Schuld, Versöhnung, Tod, Krankheit. Das sind so die Momente im Leben eines Menschen, wo er zu diesen Opfern Zuflucht greift. Und jetzt komme ich zu dem Text, zu dem ich eigentlich die ganze Zeit hinkommen wollte. Der ist für mich jetzt sehr, sehr wichtig, weil er auch im Neuen Testament, vor allem in der Bergpredigt, dann eine entscheidende Rolle spielen wird. Fängt auf einmal sehr, sehr merkwürdig an. Sie haben ihn in Ihrem Reader auf der Seite 2, in dieser Tabelle. Da können Sie sich das genauer anschauen. Es geht wieder um so eine Wenn-Dann-Bestimmung. Wenn Männer kämpfen, Männer tun das leider, und sie verletzen eine schwangere Frau. Und jetzt kommt eine sehr merkwürdige Formulierung im Hebräischen. Va'yatzeu yeladeiha, und ihre Kinder gehen heraus. Das steht hier im Plural. Und ihre Kinder gehen heraus. Und es gibt keinen Unfall mit tödlichem Ausgang. Dann soll der Besitzer der Frau, der Baal, wird normalerweise mit Ehemann übersetzt, heißt aber wörtlich übersetzt der Besitzer der Frau, unbedingt bezahlt bekommen, was er ihm auferlegt. Er gibt in der Gegenwart von Sachverständigen oder nach Berechnung, der genaue Ausdruck ist nicht ganz klar. Und wenn es ein Unfall mit tödlichem Ausgang ist, dann, und jetzt kommt dieser berühmte Ausdruck, V'natata nefesh tachat nefesh, dann gibst du ein Leben anstelle eines Lebens. Okay, halten wir mal ganz kurz inne. Als Exeget möchte ich Ihnen sagen, an dem Satz ist so gut wie alles unklar. Ja. Also falls Sie irgendwie kein Wort verstehen, kann ich nur sagen, herzlich willkommen im Club. Das ist so formuliert, dass es lauter Fragen aufwirft, dieser Text. Erstens, warum wird von mehreren Kindern der Frau gesprochen? Ihre Kinder gehen hinaus. Offensichtlich geht es um eine Fehlgeburt. Die Frau ist schwanger und erleidet durch diese kämpfenden Männer eine Fehlgeburt. Aber warum mehrere Kinder? Das ist irgendwie unklar. Was heißt, es gibt keinen Unfall mit tödlichem Ausgang? Wenn eine Fehlgeburt vorliegt, dann sind diese Kinder tot. Ja, was ist hier gemeint? Heißt das, dass die Frau nicht getötet wird? Oder was ist hier sozusagen gedacht? Der Besitzer der Frau soll unbedingt bezahlt bekommen, was er ihm auferlegt. Der Besitzer der Frau ist der Ehemann. Ja, falls Sie das aufregt, dieser Ausdruck, nach antikem Rechtsverständnis ist die Frau Eigentum des Mannes. Sie geht vom Eigentum des Vaters in das Eigentum des Ehemannes über. Das ist jetzt nicht nur in Israel so, das ist auch in Griechenland so. Von daher, ja, kann man sich heute darüber aufregen, aber so waren die Zeiten damals. Aber wer ist er oder ihm? Ist damit derjenige gemeint, der die Frau verletzt hat? Vermutlich schon. Und jetzt soll irgendwas bezahlt werden. Der kriegt also scheinbar eine Entschädigung dafür. Das ist aber kein Kuper, wie das, was ich vorhin gesagt habe. Und das soll noch in Gegenwart von Sachverständigen oder nach Berechnung erfolgen. Wenn es aber ein Unfall mit tödlichem Ausgang ist, dann gibst du Leben anstelle eines Lebens. Heißt das, dann muss der Täter getötet werden? Fragen über Fragen. Ja? Also der Text ist einfach nicht selbsterklärend. Das Um und Auf und wie immer in der Bibel, das Um und Auf ist die Auslegung. Ja? Wie verstehen Sie diesen Text? Was machen Sie daraus? Von sich selber ist der Text nicht klar und eindeutig. Und es geht dann weiter, und das kennen Sie vermutlich alle, die Geschichte mit der schwangeren Frau ist vermutlich nicht so bekannt. Also du sollst geben Leben anstelle eines Lebens, und dann steht hier Ein Tachat Ein, Shen Tachat Shen, Yad Tachat Yad, Regel Tachat Ragel. Ein Auge anstelle eines Auges, ein Zahn anstelle eines Zahns, eine Hand anstelle einer Hand, ein Fuß anstelle eines Fußes, eine Fuß habe ich geschrieben, sehe ich gerade, ein Brandmal anstelle eines Brandmals, eine Wunde anstelle einer Wunde, einen Schnitt für einen Schnitt. Was heißt das jetzt? Wenn mir jemand ein Auge aussticht, steche ich ihm auch ein Auge aus. Wenn mir jemand einen Zahn ausschlägt, schlage ich ihm auch einen Zahn aus. Was ist damit gemeint? Ja? Und da möchte ich nochmal mit Ihnen zurückgehen und mir hier anschauen. Hier ist aber von einer Zahlung die Rede und von Sachverständigen oder von einer Berechnung. Und gewöhnen Sie sich bitte an den Gedanken, dass es in dieser Stelle im Exodus nicht darum geht, andere Menschen zu verstümmeln, so Auge um Auge, Zahn um Zahn, Sie kennen das, sondern hier geht es um Zahlungen. Und diese Zahlungen sind je nach Schwere der Verletzung unterschiedlich hoch einzuordnen. Wenn jemand ein Auge verliert, ist er viel mehr gehandicapt, als wenn er einen Striemen oder einen Kratzer hat. Das ist hoffentlich jedem klar. Ja? Oder wenn jemand eine Hand verliert und seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, wird er viel mehr Geld brauchen, als jemand, der nach 2-3 Monaten wieder arbeiten gehen kann. Es ging also in dieser Stelle nicht darum, irgendwelche Leute zu verstümmeln, sondern es ging um Schadenszahlungen, Schadensersatz. Ja, und ich vermute mal, dass es in unserer Gesellschaft heute noch so ist, wenn Sie jemand anderen verletzen, dann steht dem Schmerzensgeld zu, dem steht eine medizinische Behandlung zu und so weiter und so fort. Ja. Also die Fantasie bei uns Christen, im Judentum habe man reihenweise die Leute verstümmelt und dann sei Jesus gekommen, der das dann Gott sei Dank abgeschafft habe, die stimmt so einfach nicht. Ja? Das ist hier meiner Meinung nach diese Deutung. Aber kehren wir nochmal zurück zu dem eigentlichen Ausgangstext, und das war ja die Verletzung dieser schwangeren Frau. Das sind diese Fragen, die ich Ihnen noch einmal aufgeschrieben habe. Das Biflilim, das ist diese Geschichte, das sind diese Sachverständigen oder gibt es da irgendeinen Tarif oder so etwas, das wissen wir alles nicht. Faktum ist, in dem Moment, wo Sie das Ganze übersetzen, müssen Sie den Text so übersetzen, dass er eindeutig wird. Ja. Müssen Sie nicht, aber versuchen Sie zumindest. Schauen wir mal an, was Hieronymus daraus gemacht hat. Wenn Männer gestritten haben und einer eine schwangere Frau geschlagen hat und er zwar eine Fehlgeburt bewirkt hat, sie selber aber am Leben geblieben ist, wird er Schadenersatz leisten müssen, wie viel der Ehemann der Frau fordert, und die Schiedsrichter entscheiden. Wenn aber ihr Tod daraus gefolgt ist, wird er Leben für Leben geben. Also Hieronymus macht diesen sehr unklaren Text ganz klar. Ja. Er übersetzt das so, und ich denke, dass das dem, was das Hebräische meint, wirklich durchaus sehr, sehr nahe kommt. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Bevor Hieronymus den Text ins Lateinische übersetzt hat, gab es eine viel wichtigere, ältere Übersetzung. Das ist die Septuaginta, die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, die für uns Christen deswegen wichtig ist, weil sie im Neuen Testament rauf und runter zitiert wird. Und die übersetzt folgendermaßen, und das sollten wir uns jetzt mal anschauen: Wenn zwei Männer raufen, also nicht irgendwelche Männer, sondern zwei, alles was kursiv gedruckt ist, steht nicht im hebräischen Text, und eine schwangere Frau stoßen, und dabei wird ihr noch nicht ebenbildliches Kind abgehen, so soll er mit einer Geldstrafe bestraft werden. Was der Mann der Frau ihm auferlegt, soll er nach rechtlicher Festlegung geben. Wenn es aber ausgebildet ist, so soll er Leben für Leben geben. Das ist was völlig anderes, als was Hieronymus übersetzt hat. Was soll das heißen, ihr noch nicht ebenbildliches Kind? Hat jemand eine Idee? Also die Schwangerschaft ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass das Kind irgendwie menschlich wirkt. Ja? Auf jeden Fall ist diese Übersetzung ziemlich eigenartig. Also die Verletzung der Mutter ist völlig draußen in dieser Übersetzung. Das spielt gar keine Rolle. Es geht eigentlich nur darum, wie weit ist die Schwangerschaft fortgeschritten, als dieses Kind hier durch diese Fehlgeburt auf die Welt gekommen ist. Merkwürdig, oder?
Ja.
Und ich habe Ihnen dann eine entsprechende Deutung auch wiedergegeben, die Philo von Alexandria gegeben hat. Den ausführlichen Text habe ich Ihnen auch in den Reader gesetzt. Philo interpretiert das so, und Philo ist Grieche, ja, der spricht Griechisch, also der hält sich nicht an den hebräischen Text, ist die Frucht aber bereits ausgebildet, sodass alle Glieder die ihnen zukommende Anordnung und Beschaffenheit bekommen haben, so soll er sterben, nämlich der Täter. Denn solch ein Wesen ist ein Mensch, den jener gemordet hat. Ja. Um das Ganze noch einmal zu verdeutlichen, wir haben es hier mit zwei verschiedenen Übersetzungen zu tun. Hieronymus übersetzt seine Vulgata direkt aus dem Hebräischen. Die Septuaginta übersetzt das Hebräische ins Griechische, und dann gibt es eine sehr alte lateinische Übersetzung. Dann übersetzt man die Übersetzung, und das nennen wir die Vetus Latina, die alte lateinische Übersetzung. Warum ist die wichtig? Die spielt bis heute in unserer Liturgie eine entscheidende Rolle, und die Kirchenväter, zum Beispiel Augustinus, lehnen das hier ab. Ja, also es gibt eine Diskussion zwischen Hieronymus und Augustinus über seine Übersetzung, die ist erhalten geblieben, wo Augustinus sagt, was du hier machst, das geht nicht, das können wir nicht brauchen, und deswegen bleibt er hier an seiner Übersetzung dran. Was bedeutet, diese Geschichte mit dem nicht völlig ausgebildeten Kind entwickelt eine unglaubliche Folgewirkung, weil das ist der Text, der von nun an ausgelegt wird, nicht die Übersetzung des Hieronymus. Augustinus sagt deswegen, im Kommentar zu dieser Stelle in den Questiones in Heptateuchung, das sind also die ersten Bücher der hebräischen Bibel, hier wird gewöhnlich die Frage der Seele erörtert, ob das, was nicht ausgebildet ist, überhaupt als beseelt verstanden werden kann und es deshalb kein Mord sei, weil es nicht als überprüft behauptet werden kann, ob es bis jetzt keine Seele gehabt hat. Ich versuche das mal ein bisschen klarer zu machen. Das bedeutet, Augustinus diskutiert die Frage, ab wann ist ein Säugling ein Mensch? Verstehen Sie das Problem? Ja. Und unter Rückgriff auf die Stelle der Tora sagt man, es gibt offensichtlich einen Zustand während der Schwangerschaft, wo wir noch nicht von menschlichem Leben sprechen können. Ja. Das hängt alles mit dieser Tora-Geschichte zusammen. Und Sie ahnen vielleicht, in welche Richtung die Diskussion laufen wird. Hugo von Saint-Victor, das ist ein unglaublich wichtiger Mann, der ist etwas vor Thomas von Aquin und Aquin und Albert dem Großen. Das ist die Zeit, wo die Universitäten langsam anfangen zu entstehen, die großen Domschulen. Und der sagt in seinem Hauptwerk, De Sacramentis Christiane Fidei, das heißt übrigens nicht über die christlichen Sakramente, sondern über die Geheimnisse des christlichen Glaubens, wenn also nur bei einer gestalteten Fehlgeburt befohlen wird, die Seele für die Seele herzugeben, was wird dadurch anderes gezeigt, als dass in dem, was noch nicht gestaltet ist, die Seele noch nicht ist? Ja, also auch Hugo, wie er eigentlich heißt, ist hier der Meinung, okay, wir haben im Verlauf der Schwangerschaft offensichtlich eine Zeit, wo wir noch nicht von menschlichem Leben reden können. Und jetzt fängt sozusagen die Sprachfalle an, mit voller Härte zuzuschlagen. Auf einmal vermischt sich die Vorstellung von Seele, die im Hebräischen ja was völlig anderes ist, mit griechischen Vorstellungen, mit aristotelischen Vorstellungen, anima forma corporis. Wir sind auf einmal in dem griechischen Bild drin, die Seele macht eigentlich die Gottesebenbildlichkeit des Menschen aus. Ohne Seele ist ein Mensch eigentlich kein Mensch. Und dann eben die Riesendiskussion, ab wann ist der menschliche Fötus hier beseelt? Und dann ist die Autorität nicht die Bibel, sondern Aristoteles und die griechischen Philosophen. Ja, auf die stützt man sich hier. Und wenn Sie so wollen, können wir sagen, letzten Endes wird dann Aristoteles derjenige sein, oder das, was man für aristotelisch hält. Thomas sagt in der Summa Theologica in einer entsprechenden Diskussion, der Embryo hat zuerst eine nur sinnlich tätige Seele, ist die entfernt, so erhält er eine vollkommenere, die zugleich sinnlich und geistig ist. Also Thomas geht als Aristoteles-Schüler davon aus, da entsteht ein Embryo, der ist eine Zeit lang quasi auf dem vitalen Status einer Pflanze, es ist schon lebendig und beseelt, aber erst in dem Moment, wo Gott seine Vernunftseele eingießt, haben wir es eigentlich mit einem wirklichen Menschen zu tun. Ja? Das ist ziemlich komplex, ich habe Ihnen einige Texte hier auch abgedruckt, ich werde das jetzt nicht weiter vertiefen, weil das wirklich sehr, sehr abstrakt ist, deswegen überspringe ich diese beiden Folien. Auf jeden Fall sieht sich das kirchliche Lehramt irgendwann genötigt, am 2. März 1679 eine quasi unvermeidliche Formulierung zu ziehen, nämlich Papst Innozent XI. Sagt, wir können keine Föten abtreiben mit der Begründung, dass wir es eigentlich noch nicht mit menschlichem Leben zu tun haben. Und damit sind wir eigentlich mitten in der Schwangerschaftsabbruchdebatte drin. Ja. Hätten Sie das vermutet, wie ich Ihnen mit dem Buch Exodus gekommen bin, dass wir hier landen? Vermutlich eher nicht. Ja. Und ich möchte das Ganze jetzt mal wirklich in die Gegenwart heben. Das ist Nancy Pelosi. Die war lange Zeit Sprecherin des Repräsentantenhauses in den USA, also demokratische Mehrheitsführerin. Sie ist italienischstämmig als solche Katholikin und Sie wissen, in den USA tobt eine erbitterte Debatte über Schwangerschaftsabbruch. Vor kurzem hat ja das Höchstgericht eine jahrzehntealte Entscheidung eines Vorgängergerichtes gekippt. Ja. Und Nancy Pelosi wurde, und das ist dort Wahlkampfthema. Ja? Wie stehst du zur Abtreibung, von einem Kollegen gefragt, wie sie hier steht. Und sie hat dann auf die Frage, wann beginnt das Leben, geantwortet, ich würde als eine wirklich ardent practicing Catholic, also als eine wirklich intensiv praktizierende Katholikin sagen, das ist eine Frage, die ich lange Zeit untersucht habe. Und was ich weiß, über die Jahrhunderte haben die Lehrer der Kirche, haben die Kirchenlehrer es nicht geschafft, dazu eine Definition zu geben. Und da spielt sie auf diese Aussagen von Augustinus und Hugo und Thomas von Aquin an. Ja. Und Senator, also der Mann, der ihr eine Frage gestellt hat, war ein Senator. St. Augustinus sagt, menschliches Leben beginnt ungefähr mit 3 Monaten. Ja. Wir wissen es nicht. Der entscheidende Punkt aber ist, es sollte keinen Einfluss auf die auf das Recht der Frau haben, hier zu wählen. Ja. Also sie sagt, letzten Endes liegt die Entscheidung bei der Frau. Ja. Und sie weist darauf hin, dass die katholische Tradition hier gar nicht so eindeutig sei, wie man das gerne hätte. Das hat natürlich wütende Proteste der amerikanischen Bischöfe zur Folge gehabt. Aber ich möchte noch einmal ganz kurz darauf zurückkommen, diese Geschichte mit der wann beginnt menschliches Leben hat auch dann ziemlich abenteuerliche dogmatische Folgen gehabt, auf die ich vielleicht gleich noch kurz eingehen kann. Was wir hier haben, ist zunächst einmal folgende Beobachtungen. Das eigentliche Problem beginnt mit dieser strangen Übersetzung der entsprechenden Aussagen der hebräischen Bibel durch die Griechen, die was völlig anderes daraus machen, das habe ich Ihnen gezeigt. Dann vermischt sich die biblische Sichtweise mit eindeutig nicht biblischen Sichtweisen und letzten Endes die überaus problematische Vorstellung, die Gottesebenbildlichkeit des Menschen beruhe auf seiner Vernunftseele. Das haben wir Menschen uns jahrtausende lang eingeredet, wir sind deswegen gottähnlich, weil wir vernünftig sind und damit würden wir uns vom Tierreich unterscheiden. Reden Sie mal mit einem Biologen. Ja, der wird da einiges abräumen, was wir hier an Stolz auf uns selber haben. Ganz kurz, ich möchte es nur an dieser Stelle erwähnen, Thomas von Aquin, der große Meister der Theologie, hat das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens abgelehnt, allerdings Jahrhunderte bevor es definiert wurde, mit folgender Begründung. Das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens sagt, dass Maria im Moment ihrer Geburt von jeder Sünde bewahrt wurde durch die Verdienste Christi. Und Augustinus sagt, das ist biologisch gar nicht möglich, weil ein Mädchen, das war seine Meinung, erst Wochen später eine Vernunftseele bekommt. Das heißt, in dem Moment, wo Maria gezeugt wurde, war das eigentlich noch gar kein Mensch im vollen Sinne. Ja. Das ist ein Beispiel dafür, schlechte Anthropologie ergibt schlechte Theologie. Ja, also das ist für mich eine ganz, ganz wesentliche Beobachtung. Ich möchte, um das Ganze jetzt, das jetzt doch eine etwas bedrückende Kurve genommen hat, ein bisschen aufzulockern, einen Witz erzählen. Ich hoffe, es gelingt mir. Ein katholischer Priester, ein Atheist und ein Rabbiner treffen sich und diskutieren die Frage, wann beginnt menschliches Leben. Ja, der katholische Priester sagt, im Moment der Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle beginnt menschliches Leben. Der Atheist sagt, Blödsinn, menschliches Leben beginnt mit der Geburt, vorher hat das keine Rechte und keine Pflichten, erst ab der Geburt kann ich von einem Menschen reden. Und der Rabbiner sagt, menschliches Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund gestorben ist. Ich denke, wir verstehen heute, dass diese Vermischung von philosophischen, griechischen, hebräischen und ähnlichen Dingen hochproblematisch ist. Und deswegen habe ich Ihnen hier eine Formulierung mitgebracht, die mir persönlich wirklich gut gefällt. Die stammt aus dem UCAT, das ist der für Jugendliche zusammengefasste Weltkatechismus. Und hier heißt es, zu sagen, ich habe eine Seele, heißt, Gott hat mich nicht nur als Wesen, sondern als Person geschaffen und in eine nicht mehr endende Beziehung zu ihm gerufen. Das finde ich schön. Ja, und da sind wir aus diesen ganzen biologistischen Debatten und so weiter draußen. Und da stelle ich mich gerne hin und sage, und das beginnt für mich natürlich sozusagen in dem Moment, wo menschliches Leben beginnt. Ist vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, aber ich denke, das ist eine Formulierung, mit der ich hier gerne leben möchte. So, wir haben jetzt schon eine Menge abstruser Themen durch, deswegen halten Sie das letzte auch noch aus. Ich möchte mich gerne den armen Seelen im Fegefeuer zuwenden und möchte mich mit Ihnen fragen, was brennt da eigentlich im Fegefeuer? Ja, Sie lachen, aber das ist eigentlich gar nicht zum Lachen, weil mit der Vorstellung haben wir Katholiken jahrhundertelang unglaublich viel Geld verdient. Ja? Weil wir den Leuten wahnsinnig viel Angst gemacht haben damit. Und die Sorge um die verstorbenen Angehörigen, die da im Feuer brennen, und Sie kennen alle diese einschlägigen Darstellungen, Sie sehen so eine Art riesige Pfanne, wo irgendwelche Menschen in irgendwelchen Flammen geröstet werden, und das hört ja nie auf. Ja, das ist ja so eine endlose Geschichte. Wie kriege ich die sozusagen da raus? Hier habe ich Ihnen als Illustration das Waldburger Gebetbuch mitgebracht. Aber ich erinnere mich, in meiner ersten Pfarre in Neu-Otterkring im 16. Bezirk gibt es einen linken Seitenaltar, wo Sie eine richtige Altarplatte haben. Da sehen Sie die brennenden Seelen im Fegefeuer. Ja. Und die Frage ist, was macht man jetzt damit? Und hier, denke ich, gibt es jetzt eine wunderbare Erklärung, und die verdanken wir niemand anderem als dem großen Origenes. Ich habe Ihnen das textlich auch im Rieder abgebildet, und Origenes bringt eine Erklärung, die für mich so modern anmutet, dass ich es gar nicht glauben kann, dass die im 2. Jahrhundert nach Christus eigentlich von ihm formuliert wurde. Origenes sagt, Fegefeuer bedeutet, wenn ich gestorben bin, dass ich in einen Zustand komme, wo ich mir mein Leben in Ruhe und kritisch noch einmal anschauen werde. Und dann werde ich vermutlich etliche Szenen sehen, wo ich mich zutiefst schäme für das, was ich damals angerichtet habe. Und der Schmerz, die Reue, die ich dabei empfinde, ja, wenn ich mir das anschaue, brennt in mir wie ein Feuer. Das ist ein bildlicher Ausdruck. Ja. Das ist sozusagen die Qual, die ich empfinde, wenn ich gezwungen bin, mir ehrlich anzuschauen, was ich damals eigentlich diesen Menschen, mir selbst oder wem auch immer angetan habe. Das ist jetzt nichts, was äußerlich ist. Ich werde nicht in einen großen Topf geworfen, der mit Gas geheizt wird oder sowas, ja, sondern es ist ein innerer, seelischer Vorgang. Und das bezeichnet Origenes als Fegefeuer. Und damit kann ich was anfangen. Ja, also das ist jetzt für mich nicht diese abstruse Erklärung. Hieronymus hat ihm das schwer übel genommen, wobei ich zu Hieronymus sagen muss, Hieronymus wird wahrscheinlich im Fegefeuer ziemlich viel leiden wegen Origenes. Also traue ich mich jetzt mal hier zu sagen, weil er ihn ununterbrochen abgeschrieben hat, ihn ins Lateinische übersetzt hat, damit viel Geld verdient hat und sich gleichzeitig von ihm ständig polemisch abgegrenzt hat. Ja? Ohne Origenes wäre Hieronymus nichts gewesen, behaupte ich jetzt einfach mal so. Aber er macht ihm diese Aussage zum Vorwurf, weil Hieronymus hätte viel lieber dieses Feuer gehabt, was da dann im Jenseits brennt. Zum Abschluss möchte ich Papst Johannes Paul II. Zitieren, der zu den armen Seelen und den damit verbundenen Vorstellungen gesagt hat: Wenn man über das Geschick des Menschen nach dem Tode spricht, so muss man sich besonders vor Darstellungsweisen hüten, die sich ausschließlich auf willkürliche Fantasievorstellungen stützen. Übertreibungen in dieser Hinsicht sind nämlich ein nicht geringer Grund für die Schwierigkeiten, denen der christliche Glaube häufig begegnet. Jene Bilder hingegen, welche wir in der Heiligen Schrift verwandt finden, verdienen eine besondere Ehrfurcht. Man muss ihren tieferen Sinn verstehen und die Gefahr vermeiden, die allzu sehr abzuschwächen, weil das oft die Wirklichkeit selbst verflüchtigt, die in diesen Bildern angedeutet wird. Und was passiert, wenn man die sehr bildhafte Sprache der Bibel falsch übersetzt? Das, denke ich, habe ich mit diesem Beispiel, glaube ich, einigermaßen gut wiedergegeben. Und ich möchte mit meiner letzten Folie kommen und freue mich dann auf die Diskussion mit Ihnen. Aber was ist denn jetzt Seele überhaupt und wie würden Sie Nefesh übersetzen? Und da möchte ich noch einmal Thomas Hieke zitieren. Es geht wieder um diesen Begriff der Nefesh, ja, der sagt, vom Konzept her müsste man von einem vitalen Selbst oder einem intentionalen Ich reden, denn das ist mit Nefesh gemeint. Doch das passt nicht in den deutschen Sprachgebrauch. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Magister Achilles, vielen Dank. Also ich persönlich habe wahnsinnig viel gelernt von dem heutigen Vortrag. Eine tolle Wissenserweiterung für mich, die mit Ihnen ergangen ist. Haben Sie eine spezielle Frage? Bitte.
Als Sie sagten, Tee kann man mit Blut gleichsetzen.
Leben. Leben kann man mit Blut gleichsetzen. Nicht Seele.
Weil da kam mir der Gedanke mit der Eucharistie in der Wahrnehmung.
Ja.
Ja,
ja, klar. Nein, ich würde sagen, Christus gibt sein Leben für uns. Ja, das ist mein Leben für euch. Also so könnte man es übersetzen. Ja.
Ich habe eine Frage aus dem Leben.
Ja.
Ich habe also einen Selbstmörder hat eine Segenmesse. Der Priester, der diese Segenmesse hält, erklärt der Familie, dass er jetzt in das Purgatorium kommt.
Mhm.
Und die Kinder dieses Mannes, der Selbstmord begangen hat und jetzt vom Priester in das Purgatorium verschoben worden ist, waren entsetzlich betroffen und haben gemeint, er brennt jetzt im Feuer.
Mhm.
Ich habe sie dahingehend die Frage jetzt an Sie. Ich stelle fest, in meinem Bekanntenkreis, ich bin 85, das haben viele in dem Alter, und einige davon dement. Die haben doch gar nicht die Fähigkeit, im Tode, wie ich jetzt geschildert habe, darüber nachzudenken, weil sie ihr Langzeitgedächtnis verloren haben. Über ihre Sünden zu denken und dann das zu bereuen.
Ja.
Das wage ich zu bezweifeln.
Ja, das verstehe ich sehr gut. Was Sie mich fragen, erinnert mich an eine Frage, die mir meine Großmutter gestellt hat, die im Alter von fast 102 Jahren gestorben ist. Und kurz vor ihrem Tod konnte ich noch mit ihr sprechen. Und da hat sie mich gefragt, du bist doch Theologe, ja? Wie schaut denn das aus mit dem ewigen Leben? Und dann habe ich festgestellt, sie wollte nicht an ein ewiges Leben glauben, weil das Leben so mühsam war, dass sie gesagt hat, noch eine Verlängerung und die hört nicht mal auf. Ich will das einfach nicht. Ja? Aber, und das ist, glaube ich, der große Fehler, wenn wir uns das ewige Leben als eine Perpetuierung, als einfach eine Fortsetzung des jetzigen Zustandes vorstellen, wo wir dann im Rollstuhl oder dement oder was auch immer eine Ewigkeit dahin vegetieren würden, ja, entsetzlich. Ja? Aber ewiges Leben meint ja was anderes. Es meint ein Sein bei Gott ohne Schmerzen, ohne Tränen, ohne Krankheiten. Wie wir uns das vorstellen können, wir können uns das gar nicht vorstellen. Ja? Paulus verwendet mal als Vergleich dieses Bild von diesem winzigen Samenkorn, aus dem hunderte Jahre später ein solcher Baum wird. Wir würden nie glauben, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und Paulus sagt sinngemäß, so könnt ihr euch das mit dem ewigen Leben vorstellen. Ja? Wir haben keine Ahnung, wie das sein wird, aber es wird sicherlich nicht eine unendliche Verlängerung unseres jetzigen Elends sein, weil das kann keiner wollen.
Der Tod ist die Heilung vom Leben.
Das klingt für mich jetzt sehr, sehr negativ. Ich würde eher sagen, der Tod ist der Durchgang zum ewigen Leben. Also zumindest hoffe ich, dass er das ist.
Ja.
Okay. Okay. Eine Ergänzung.
Ja.
Das Selbst ist das, was übergeht. Also der Mensch ist der Körper, der stirbt.
Mhm.
Aber das Selbst bleibt. Das
Seele.
Mhm. Die geht über. Das heißt, das, was sie übergeht, ist die Seele. Das ist die Seele.
Mhm. Ja, aber das Christentum denkt, und das macht es sehr, sehr spannend, die Auferstehung in irgendeiner Form leiblich. Ja? Wir glauben an die leibliche Auferstehung. Damit ist jetzt ja nicht gemeint, dass ich mit diesem Körper wieder auferstehe, aber ich bin halt mehr als nur ein abstraktes Konstrukt, sondern meine ganzen Beziehungen, meine Verbindungen, all diese Dinge fließen offensichtlich auch in die Auferstehung ein. Und das hat man zum Beispiel von griechischer Seite dem Christentum vorgeworfen, an eine leibliche Auferstehung glauben. Wie soll das gehen? Paulus auf dem Areopag, wo sie sagen, darüber wollen wir nicht ein andermal hören, was so viel heißt wie und tschüss. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Aber grundsätzlich gebe ich Ihnen natürlich recht. Ja. Nein, es wird Ihnen nicht vor Augen gehalten, es ist ein Vorgang, sagt Origenes, ja, der in Ihnen selber sich abspielt. Und Sie zeichnen, glaube ich, einen Idealfall, also dass ein Mensch schon in diesem Leben sich vollständig sozusagen mit sich selbst in seinem Leben versöhnt hat, ist eine Hoffnung, die man haben kann. Aber zumindest wenn ich mein Leben anschaue, vermute ich mal, dass da doch noch einige Dinge schlummern, die ich mir auch gar nicht gerne anschaue. Ja? Ja. Zum Beispiel, ja. Ja. Wie gesagt, wie das sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Trotzdem finde ich die Erklärung des Origenes spannend, ja. Und auf jeden Fall besser als die große Feuerpfanne, in der alle landen. Haben. Ich habe gar nicht gedacht, dass Sie so auf dieses Fegefeuer anspringen, aber gut, dass ich es noch gemacht habe. Ja.